Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Elisabeth Keusen von Bolligen geht als junges Kindermädchen auf Florenz und dort verliebt sie sich. Die Liebe, die wird zum Prüfstein von ihrem Leben. Was sie durchtreibt, sind ihre beiden gemeinsamen Kinder und ihr Beruf als Schneiderin, den sie erfüllt. Die Elisabeth Keusen ist heute 74 und Gast im Menschen und Horizonte in dieser Stunde hier auf DRS 1 am Mikrofon Regi Sager. Elisabeth Keusen ist als Kind von einem Milchhändler zu Bolligen aufgewachsen. Sie war fest im Familienbetrieb eingespannt und ihre Eltern waren sehr streng, haben ihr keine grossen Freiheiten gelassen. Sie lehrt vor allem arbeiten. Cornelia Beutler trifft Elisabeth Keusen in ihrem Heimatdorf Bolligen, wo sie gerade von einem Besuch bei ihrem Sohn zu München zurückkommt.
Am Bahnhof Bolligen bei Bern wartet eine Frau mit graumelierten Haaren, einem schönen beigen Mantel und einer eleganten Wochenausstrahlung auf mich. Die Elisabeth Keusen ist 74 und wirkt, als ob sie immer noch Bäume ausreissen könnte. Wir machen uns auf den Weg ins Restaurant und Elisabeth Keusen erzählt mir, dass sie sich hier nicht mehr daheim fühlt. Zu Bolligen steht fast nichts mehr von früher. Aber dann kommen wir an einem Haus von ihrer damaligen Schulfreundin vorbei. Und plötzlich kommen die Erinnerungen an die Kindheit auf.
Ich durfte nicht raus dürfen am Abend. Ich durfte nie spielen.
Sind Ihre Eltern so streng gewesen?
Furchtbar streng. Wir müssen folgen. Die anderen vom Dorf waren immer dort gespielt und ich bin im Fenster gesessen und habe rausgeschaut. Und im Winter geschlitten, das hat es auch nicht gegeben. Einmal habe ich furchtbar Schläge bekommen. An einem grünen Donnerstag. Ich denke noch jedes Jahr daran. Der Bub hatte so ein kleines Velo. Und ich und meine Freundin sind auf dem Velo. Er hat uns entlehnt. Da sind wir dann vom Veloflicker bis zum Friedhof hinterher hin und her gefahren. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass es schon mehr als 6 ist. Dann bin ich etwa 6:45 nach Hause gekommen und Schläge bekommen. Weil man nicht so lange fortbleibt. Und wie? Ich denke immer noch, der jeder grüne Donnerstag ist der Jahrgang, den ich bekommen habe. Ja.
Für ein paar Tage ist Elisabeth Keusen in der Schweiz. Am nächsten Tag hat sie in die Ostschweiz fahren, um nach langer Zeit Verwandte wieder zu treffen.
Dort hoffe ich, das Grosselternhaus zu sehen. Denn das steht unter Denkmalschutz und ist einfach wunderschön, ein Bauernhaus.
Und was haben Sie dort für Erinnerungen daran? Haben Sie viel Zeit dort verbracht?
Dort war ich auch in den Ferien als Kind. Und weil das Haus ist mitten im Land war und ringsum hatte es Wald. Also bis zum nächsten Nachbar ist es gut eine vierte Stunde gegangen auf jede Seite. Und dort hatte der Grossvater hatte auch ein Reh gehabt, manchmal. Ich erinnere mich noch an Joggeli, der hat ein Glöckli um. Und wenn die Alba die Jagd aufgegangen ist, ist der Joggeli in den Stall gebracht worden. Der hat ein manches Jahr gelebt und es war so schön. An das Reh kann ich mich noch ganz gut erinnern.
Sie sind hier aufgewachsen mit sehr strengen Eltern. Wie haben Sie Ihre Kindheit in Erinnerung?
Arbeiten. Und dass ich nicht lesen konnte, weil das Lesen überflüssig war. Ich weiss noch, ich habe mich aber versteckt, entweder hinter einem Vorhang, in einem Säckchen mit einem Buch. Und wenn sie mich entdeckte, hat es geheißen, hast du jetzt das gemacht, musst du das noch machen und das. Meine Mutter war dort sehr streng gewesen. Wenn sie gesagt hat, geh einen Herdöpfel holen, dann musste ich alles liegen und einen Herdöpfel holen. Sonst ist sie selber gesprungen und dann hat sie geschrumpfen. Das hat man versucht zu vermeiden. Und dann später, als ich endlich lesen konnte, habe ich gelesen.
Und versteckte.
Ja, und einmal bin ich sogar vom Dach gefallen. Das war ein Schrägdach, das zum Glück auf einen Misthaufen gegangen ist. Und auf diesem Schrägdach, 3 Schritte vom Fenster weg, war ein Chemie. Und dann bin ich dort oben hinter das Chemie gehockt und dort habe ich dort gelesen. Und einmal war das Dach halt nass und ich bin runtergefallen. Ich bin auf einen Miststock gefallen und dann habe ich mir da bei den Zähnen ein bisschen aufgeschlagen oder habe mich vielleicht gebissen. Das hat geblutet. Und da bei der Hang hat das Auto geblutet. Schön neben der Adler durch. Und dann bin ich ums Haus rum in die Wäschküche hinterher und habe das Wasser aufgedreht. Und habe mich gespült. Aber ich habe es nicht richtig aufgedreht. Und dann hat es halt schön durch das ganze Haus geigert. Das Wasser, wenn es nicht richtig aufdreht. Dann sind sie schauen, was los ist. Dann bin ich 2 Tage im Bett gelegen, auch ein bisschen eine Hirnerschütterung hatte. Aber sonst hat es nichts gemacht.
Ist denn Ihr Vater auch so streng gewesen?
Der Vater war eher das Gespenst. Wenn du das und das nicht machst, sage ich seinem Vater. Aber eigentlich geredet miteinander hat man wenig.
Wo Sie dann älter geworden sind, haben Sie dann irgendwann auch ein bisschen Freiheiten gehabt?
Nein, eigentlich nicht. Eigentlich gar nicht. Zum Beispiel hätte ich nicht so ein Lehrauto fahren. Und nachher habe ich das von mir aus gezahlt. Und kaum hatte ich den Ausweis in der Hand. Am anderen Morgen hat meine Mutter gesagt, du musst den Kehr machen mit der Milch. Der Vater kann nicht aufstehen. Für das war ich dann gut. Also ich habe von einem Volkswagen gelernt. Und wir hatten einen kleinen Camion, wo die Milch drauf war. Dann bin ich auf Flugbrunnen zu den Bauern die Milch holen. und nachher auf Bern gefahren und nachher durch Kehr gemacht und nachher wieder heimgekommen. Und nachher wohne ich endlich wieder mit dem Auto, habe ich in die Garage fahren, habe ich einfach nachher Bremse gehen und nachher bin ich vor gegen die Mauer gefahren. Aber es hat nichts gemacht. Nachher, als ich die Lehre gemacht habe, war ich bei sehr strengen Lehrerinnen. Da waren immer drei Lehrtöchter. Und die vor mir dort war, die ist so geplagt worden von diesen Lehrmeistern. Es hat keine Nadeln auf den Boden gefallen, in meinem neuen Atelier. Und die hat es nicht ausgehalten. Und sie ist nachher vor das Lehrlingsgericht gegangen und so und hat Recht bekommen. Hat es aber nicht mehr ausgehalten und hat also ihre Lehre abgebrochen. Die haben die so komplett fertig gemacht. Und ich war nachher die letzte Lehrtochter gewesen. Also ich bin ja sehr dankbar, denn gelehrt habe ich dort. Gelehrt habe ich. Und das hat mir nachher durch das Leben geholfen. Übrigens, der Spruch von meiner Mutter war, bei Schwierigkeiten muss man immer durch. Entweder oben, unter oder auf der Seite. Aber durch muss man. Und das war so mein Spruch nachher. Ich bin immer durch.
Irgendwann bricht Elisabeth Keusen aus dieser Welt, geht als Kindermädchen auf Italien und trifft dort ihren zukünftigen Mann. Eine schicksalshafte Begegnung. Mehr darüber in 3 Minuten hier auf deren Seis.
Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vera soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento. È una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco che finisce se senti tutti vissero felici e contenti. Forse esiste da sempre, non importa l'età, perché è vera soltanto a metà. Ogni favola è un gioco, è una storia inventata ed è vera soltanto a metà. E fai il giro del mondo e chissà dove è nata, è una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare, dopo un poco lasciala andare. Non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera soltanto a metà. Universi sconosciuti, anni luce da esplorare, astronavi della mente verso altre verità. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vera soltanto a metà. Non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera, soltanto è vera, soltanto a metà.
Sie hören Menschen und Horizonte auf deres Eis. Nach einer Schneiderlehre ist Elisabeth Keusen ins Welschland und hat dort in einem Kinderheim Nähen unterrichtet. Aber die 20-Jährige wollte ausbrechen. Und als eine Freundin sie gebeten hat, für sie zu Florenz als Kindermädchen einzuspringen, hat sie nicht lange überlegt und hat ihre Sachen gepackt. Und kommt zu Florenz, erzählt sie der Cornelia Beutler, kommt zu Florenz, hat sie ihren zukünftigen Mann kennengelernt. Ein Autoelektriker.
Jeden Morgen, wenn ich durch bin, ist er dort von der Werkstatt gestanden und hat probiert, mit mir in Kontakt zu kommen.
Ist er Ihnen auch aufgefallen?
Ja, er ist mir aufgefallen. Er war sehr schön. Wirklich ein schöner Italiener. Dann haben wir mal ein Rendezvous abgemacht. Er hat gesagt, könnten wir einander nicht dort treffen. Oder hat mich einfach dort in der Nähe zum Kaffee eingeladen, wenn ich Kinder abgeliefert habe. Und dann sind wir jetzt gesprochen.
Das war Liebe auf den ersten Blick quasi, oder hat sich das entwickelt?
Das hat sich entwickelt. Denn daheim haben sie immer gesagt, der, den du daheim bringst, der heiratest du. Da hatte sie auch Junge, aber mit dem um Gottes Willen nicht. Und der ist auch nicht richtig. Das hat überhaupt niemand gepasst. Ich durfte einfach nie aus.
Wie haben Ihre Eltern reagiert, als Sie gehört haben?
Meine Eltern, das war furchtbar. Lieber tot als ein Italiener. Ja. So war das.
Hat Sie das belastet?
Im Grunde genommen nicht. Nein, ich dachte, ich kann mein Leben schon meistern. Nachher bin ich aber zuerst noch 6 Monate nach Liverpool gegangen. Und dann haben wir einander immer geschrieben. Und meine Eltern haben gehofft, es sei dann nachher fertig. Aber es war nicht fertig. Es ist eher stärker geworden. Und nachher, als ich wieder zurückgekommen bin von England, also von England, habe ich übrigens erst noch schneller heim müssen, weil mein Vater wieder krank geworden ist. Er hatte verschiedene Hüftoperationen in seinem Leben und Rückoperationen. Und der Bruder war dann noch zu jung, um die Arbeit zu übernehmen. Und dann habe ich ausgeholfen daheim. Aber nachher habe ich gesagt, jetzt ist fertig, jetzt gehe ich nach Italien. Und das war dann der Weg. Und nachher 1962 haben wir geheiratet, hier in der Schweiz, in Ligetz. Aber sagen wir, bis 2-3 Tage vorher habe ich nicht gewusst, ob die Eltern überhaupt der Hochzeit kommen oder nicht.
Warum haben Sie überhaupt in der Schweiz geheiratet?
Ja, doch irgendwie daheim wollen heiraten.
Sind dann schlussendlich die Eltern gleich gekommen?
Ja. Die Eltern, die ganze Verwandtschaft, ja. Sie waren alle da.
Und auch die Eltern von Ihrem Mann sind gekommen?
Die sind nicht gekommen, weil der Vater von meinem Mann ist krank war. Und die Mutter war so eine liebe, scheuche Frau. Die wäre nie allein gekommen. Das erste Mal, als sie nachher in die Schweiz gebracht hat, sind wir zu Bern in ein Tierheim gegangen. Und die war sich das nicht gewohnt, natürlich. Und dann sind wir dort rein und da war der Teppich am Boden und die schönen Möbel. Und dann sagt sie, ja, du kannst du das zahlen? Das ist so. Ich hatte eine enorm liebe Schwiegermutter. Wirklich. Wenn ich die nicht hätte, glaube ich, ich wäre schon vorher kaputt gegangen. Und ich war eigentlich mehr mit der Schwiegermutter geheiratet als mit meinem Mann nachher. Denn es war der Typ, der Freude hatte, wenn er dir etwas lernen konnte. Und ich hatte natürlich die Augen nicht zu. Ich konnte sehr, sehr schnell Italienisch können. Und nachher auch eine Stelle bekommen. Als Übersetzerin bin ich in einem deutschen Import-Export-Geschäft am Merit. Aber dort durfte ich nur etwa 6 Monate arbeiten. Nachher ist er gegangen und hat mich entlassen. Aus Eifersucht. Mein Mann ist ins Geschäft gegangen und hat gesagt, ich komme nicht mehr, weil ich nicht mehr kommen will. Dann kam er heim und hat gesagt, ich habe dir gekündigt. Ich bin natürlich wütend geworden. Und wie?
Ist das der Moment, wo Sie gefunden haben, jetzt schmeiße ich alles an und gehe wieder heim?
Nein, das nicht. Nein, der Kopf hat mir es nie. Die haben nicht gewusst, dass es mir nicht gut geht, dass die eh nicht gut geht. Das haben sie nicht gewusst. Die haben mich schon selber versucht, durchzubeissen und so gemacht. Nachher habe ich natürlich daheim gearbeitet. 1964 ist meine Tochter Sarah auf die Welt gekommen. Und dann habe ich sowieso daheim gearbeitet. Einfach für Geschäfte habe ich gearbeitet. Ich habe die Unterstühle, ja, die Schüler ein Schürzchen tragen. Auch heute noch. Und diese Schürzchen habe ich genäht für ein Geschäft. Und dann hatte ich auch Geld für die Wohnung. Denn mein Mann war der Typ, sehr spendabel, auswärts. Und ich hatte viele Gäste daheim, aber ich musste selber schauen, wie das Geld reinkommt. Manchmal nachts bis um 3 Uhr gearbeitet, dass ich am anderen Morgen können, zu essen kaufen.
Wie sind Sie in der Ehe mit dem umgegangen?
Ja, am Anfang ist es schon gegangen, aber nachher hatte ich einfach langsam genug gehabt, weil er einfach eifersüchtig war. Ich habe auch, zum Beispiel sogar im Haus, wenn er dabei war und ein Bewohner vom Haus entweder reingekommen ist oder rausgegangen ist, durfte er nicht anschauen beim Grüssen. Einfach eifersüchtig wie nur etwas.
Haben Sie irgendwann einmal gedacht, das bringt es nicht?
Ja, das ist dann schon gekommen, aber erst später. Die Kleine war nachher 4-jährig, als meine Schwiegermutter ins Haus kam, weil der Schwiegervater gestorben ist und die wollte nicht allein sein. Und am Anfang habe ich schon gefunden, es ist also wirklich, da ist man ja zu dritt, da ist man nicht mehr allein. Aber ich konnte nachher auch etwas ruhiger arbeiten.
Ist Ihre Schwiegermutter zum Kind geworden von der Ehe?
Ja, ja, ja. Denn sie war sehr lieb. Und im Grunde genommen hatte ich dann immer recht gehabt. Sie hat mir immer recht gehabt, nicht ihrem Sohn.
Hat es auch zu Streitereien geführt?
Nein,
oder?
Nein, ganz und gar nicht. Nein. Er hat seine Mutter schon gerne gehabt, aber einmal hat er gesagt, also, du bist ein Donnerwetter, du hast meine Mutter auf die Seite gebracht und sogar die Katze kommt lieber zu dir als zu mir. Und wo eben nachher die Sarah ist auf die Welt kam, sie hat so gerne gezeichnet. Aber er hat immer gesagt, mit dem Töckeli zeichnen kannst du überhaupt nichts verdienen. Mach mal etwas Rechts. Und dann hat sie Kunstgeschichte studiert. Und jetzt hat sie Doktortitel in Kunstgeschichte und ist spezialisiert auf philologische Kleider, also aus allen Jahrhunderten. Und schreibt auch Bücher. Und ist also eine wunderbare Tochter. Das war das Verhältnis, ja.
Sie haben nie daran gedacht, sich scheiden zu lassen? Oder hat es auch glückliche Zeiten gegeben?
Also ich wäre schon manchmal gerne davon gelaufen, aber wo hätte ich denn so? Ich habe nicht genug verdient mit der Heimarbeit, die ich gemacht habe. Und heim habe ich dort, müsste der Gring nicht zugeben, dann wäre ich nicht heim. Alle Jahre sind die nachher mit uns ins Meer gefahren. Ich bin aber nur eine Woche gegangen, weil dann war mein Mann, dann war er auch Bospendabel gewesen. Und dann ist die Alben mit meinem Bruder und mit den Kindern ins Meer gefahren. Und ich habe noch eine Woche länger gearbeitet. Dann war ich in einem Geschäft gewesen, Direktrice, wo ich also die Stoffe bestellt habe und das Modell gemacht habe. Und das war ein Herrengeschäft, wo man Herrenmorgenröcke gemacht hat und Krawatten. Das war sehr, sehr schön für mich, diese Stelle. Ich hatte einfach alles unter mir.
Als nächstes erzählt Elisabeth Keusen, wie sie einen Teil von einem alten Kloster als Wohnung wieder hergerichtet hat und wie dann ihr Leben nochmal eine schwierige Wendung genommen hat. Thank you. Bernerie Elisabeth Keusen hat als junge Frau auf Italien geheiratet. Es war eine schwierige Ehe. Sie hat mit ihrem Mann, ihrem Kind und später mit der Schwiegermutter in einer Wohnung zu Florenz gelebt. Sie war Schneiderin und hat so ihre Familie über Wasser gehalten, bis sie irgendwann die Möglichkeit für eine Luftveränderung hatte und auch gebraucht hat. Das hat sie der Cornelia Büttler erzählt.
Das war 1966, haben wir die Wohnung gekauft auf dem Land. Und mit dem Vorschuss für das Erbe von den Eltern, da haben wir ein bisschen Geld gegeben. Aber der Zins war, also ich konnte es ganz gut bei der Bank nehmen. Und den Zins konnte ich nicht zurückzahlen. Und die Wohnung ist in einem alten Kloster aus dem 15. Jahrhundert. Und ich habe also die kleinste Ecke gekauft, aber ich habe 3000 Quadratmeter Land. Und das ist einfach wunderschön im Grünen. Im Sommer habe ich eine riesige Wohnung, nicht mehr, man kann draußen sein. Und ich habe auch ein kleines Schwimmbecken. Und ich brauche gar nicht ins Meer zu gehen. Es ist einfach schön, wenn man nur von der Wohnung ins Wasser und nachher wieder rein ausruhen. Aber dann zumal war die Wohnung auf dem Land. Auch Leute haben gesagt, was macht ihr mit der Wohnung auf dem Land? Die Strasse, die war noch nicht der, die dazugefahren ist. Aber es ist nur 10 Kilometer vom Bahnhof weg. Nachher, durch die Jahre durch, haben wir immer ein bisschen etwas ausbauen. Jetzt habe ich ein wunderschönes kleines Wohnigli. Für mich ist das ideal. Ich habe ein Besucherzimmer und fertig. Einfach schön.
Sie sind mit dem Mann und der Tochter und der Schwiegermutter dort hingezogen?
Nein, das haben wir eben nicht. Es war zu klein. Und wenn man dann den Stuhl hat abgestellt in der Wohnung, ist er zwischen den Steinplatten runtergekippt. Das hätte alles zuerst noch geschaffen werden. Darum haben alle gesagt, ja, auf dem Land so etwas kaufen. Das. Aber jetzt sieht es gut aus. Ich habe all diesen Jahren einfach immer wieder etwas gemacht. Statt in die Ferien zu gehen, bin ich nie in die Ferien gegangen. Als der Sohn war klein, hat er mal in der Schule einen Aufsatz gemacht. Also sie mussten immer einen Aufsatz machen, was sie am Sonntag gemacht haben. Das ist dort immer gestrangen. Wir sind nach Marignolle gegangen. Und dort habe ich gespielt. Und dort hat die Mutter Gras gemäht. Und dort hat die Mutter geputzt. Und dort hat die Mutter gekocht. Und dann am Sonntagabend sind wir aber wieder heim. Dann hat mir mal die Lehrerin gesagt, ja, was machen die eigentlich? Auch Samstag, Sonntag. Sagt, ja, wir gehen nach Marignol. Ja, das schreibt er, aber geht er schon nie hin? Nein. Nur eben einmal im Jahr mit meinem Bruder ins Meer. Ja, das schon.
Irgendwann hat Ihr Mann einen Unfall gehabt.
Er hatte einen Ictus gehabt. Das ist eine Hirnblutung. Und das ist 1986 passiert. Und dann wäre ich schon so weit gewesen, also dann hätte ich ihn verlassen, bevor das passiert ist. Und was aber da passiert ist, bin ich dabei geblieben. Und dann war er 16 Jahre im Rollstuhl gewesen. Und ziemlich böse war er dann. Aber schon vorher, 1972, ist mein Sohn auf die Welt gekommen. 1975 hat mein Mann sich das Leben nehmen. Er war einfach, soll ich sagen, eifersüchtig auf mich, weil ich alles, was ich angefangen habe, bin ich gut bezahlt worden. Sie haben mich einfach alle gerne gehabt, was ich gemacht habe, ist gut gelaufen. Und er hat eigentlich Unglück gehabt mit seinem Geschäft. Denn als 1966 die Flut war in Florenz, sind die Strassen verschiedene aufgerissen worden. Alles neu gemacht. Und sein Geschäft war auch so eine Strasse, Autoelektriker. Dann hatten wir ganz wenig Arbeit gehabt. Und nachher hat er das Geschäft seinem Socho überlassen. Und er ist zu der Fiat gegangen. Und nachher bei der Fiat hat er sich natürlich einfügen. Aber er war nicht der Typ. Nachher ist er ins Syndikat gegangen. Und nachher hat er sich immer furchtbar aufgeregt, weil der Agnelli nicht so will, wie er will. Und dann ist er einfach krank geworden. Er ist psychisch krank geworden. Und nachher musste er mal einen Kurs nehmen in Brescia, um weiterzubilden. Und nachher hat er dort in Brescia sich auf einem Platz die Venen aufgeschnitten. Nein, sind er natürlich gefunden. Dann wollte ich, wo steht er denn? Das ist eine ruhige Ordnung. Und das habe ich nie verkraftet, dass der, ich sage, du hast zwei Kinder und der Kleine ist erst 3-jährig und du machst einen Selbstmordversuch. Und dann war er viel in psychiatrischer Behandlung und so. und geschafft hat er eigentlich. Er ist mehr krank als dass er geschafft hätte.
Wie sind Sie mit dieser Situation umgegangen? Was haben Sie den Kindern gesagt?
Ja, die Kinder haben es natürlich schon gemerkt. Und der Psychiater hat mir gesagt, alle Messer aus der Wohnung nehmen. Es ist gefährlich. Hä? Wie lebt ihr so? Also ich war wirklich sehr, sehr dunkel. Aber ich bin gleich durch. Ich bin gleich dabei geblieben und habe weitergearbeitet. Und dort hat mir meine Schwiegermutter sehr, sehr viel geholfen. Darum sage ich, ich bin nachher eher mit der Schwiegermutter verheiratet als mit meinem Mann. Und nachher ist aber der Rictus gekommen, die Hirnblutung. Dann war er ziemlich lange im Spital. Und nachher hatte er natürlich daheim. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil viele Freunde sagen, wie so etwas passiert. Ich will ihn in Erinnerung behalten, wie er war. Denn ausser Haus war mein Mann immer eine fröhliche Person. Sobald die Tür zu war, bin ich, weiß nicht, überhaupt nicht mehr wert und so. Aber sobald man ausser der Tür war, hat er gesagt, ich habe eine wunderbare Frau. Wem erzählst du das, dass der dich so schlecht behandelt? Das hat mir ja kein Mensch geglaubt. Also ich habe schon eine Freundin, wirklich eine Freundin, die ist wie meine Schwester und die hat es gewusst. Und sobald man eben jemanden hat, wo man dann reden kann, wirklich reden, dann geht es schon viel, viel besser. Aber die Freunde von meinem Mann, die sind nachher eigentlich immer seltener gekommen. Und nachher überhaupt nicht, weil er sie nachher auch schlecht behandelt hat. Er hat nachher nicht verstehen, dass jetzt die nicht Alltag kommen. Du arbeitest sowieso nicht viel, du bist in einem Büro, du kannst ganz gut kommen. Und nachher ist der eine oder andere pensioniert worden. Und nachher hat er natürlich auch Grosskinder. Und dann hat jeder sein eigenes Leben. Das hat mein Mann nicht verstehen. Er hat er selber wirklich schlecht behandelt. Also manchmal sogar aus dem Haus. Fahr ab, geh weg. Und so ist man einfach alleine geblieben. Auch von der Seite her, wo man hat Hilfe holen konnte, von der Sozialhilfe und so. Dort habe ich regelmässig jedes Mal gerannt, wenn ich irgendwie für etwas herhaben musste. Denn da hast du immer ein Fünfe zu viel gehabt, für zu bekommen. Also einmal im Jahr habe ich Alben, zwei, drei Wochen können in ein Heim tun, in die Ferien. Aber bis zuletzt wollte er auch nicht mehr, weil er sich so furchtbar benommen hat.
Das ist 16 Jahre dann so gegangen?
Das ist 16 Jahre lang so gegangen, ja. Und zuletzt raus, meine Schwiegermutter ist also eher gestorben. Und die hatte Alzheimer gehabt. Und das war auch schwierig gewesen, zum Beispiel. Mein Mann ist da gehockt am Tisch. Ich hier und hier die Schwiegermutter. Und da war ein Balkon vom Nachbarshaus. Und dort war manchmal eine hübsche junge Frau draussen. Aber meine Schwiegermutter hat sie dann nicht gesehen. Und mein Mann, weil er halbzeitig gelähmt war, war er immer so ein bisschen so. Da hat sie ihm mal gesagt, du Donnerwetter, du, jetzt schau nicht gerne nur zu den Nachbarn rüber. Dann habe ich gesagt, aber nein. Er schaut nicht darüber und sie ist ja gar nicht draußen. Er ist einfach so, seit er den Schlag hatte. Einen Schlag hatte. Wende! Und so habe ich gelächelt mit diesen zwei.
Haben Sie irgendwann einmal an sich gedacht?
An mich gedacht? Ich hatte keine Zeit. Nein, ich weiss noch mal, habe ich das irgendjemandem gesagt, einer Sozialarbeiterin. Und sie hat gesagt, ja, also ich sollte einfach weg von daheim und die alle lassen. Ja, wie macht man das denn? Das geht einfach nicht. Nein. Darum bin ich jetzt eine fröhliche Witwe.
Elisabeth Keusen. Viele Jahre hat sie das Wort Freizeit gar nicht gekannt. Aber ihr Beruf hat ihre Türen zu außergewöhnlichen Welten aufgetan und ihr ein Stück Freiheit ermöglicht. Mehr dazu im letzten Teil von Menschenhund Horizonte hier auf ihres Eis.
She doesn't want to know that an old sun will warm your heart with all of its rays. And the sky at night has such a magic glow. It's a feeling unbelieving in a land where peaceful waters flow, where you'll find much to your pleasure that you haven't got a care. All the worries you had in you are no longer there. Follow me and I will lead you to a place where the sun will warm your heart with all of its rays. And the sky
Von Bolligen auf Florenz. Elisabeth Keusen erzählt Cornelia Büttler aus ihrem Leben hier auf deres Eis. In dieser Zeit, wo ihr Mann im Rollstuhl war, hat Elisabeth Keusen kaum Zeit gehabt, um Luft zu holen. Aber dank ihrer Schwiegermutter hat sie den Tag durch ihrem Beruf nachgehen. Für sie hat das ein Stück Freiheit und Glück bedeutet. In den 80er Jahren ist Elisabeth Keusen erste Schneiderin geworden bei der Sartoria Gerardelli von Florenz, einer renommierten Theaterschneiderei.
Dort haben wir auch Kleider gemacht. Ich war in Stockholm, ich war in Mailand, habe Blasi de Domingo kennengelernt, Carna Fracci, verschiedene grosse Tiere. Und ich war in Wien und dort das Schönste war mit den Wiener Sängerknaben. Dann habe ich bei der Meier Kleider genäht. Die haben wir auch genäht im Geschäft. Ich und die Besitzerin und sonst noch eine Schneiderin haben die Kleider auch begleitet. Und dann sind wir die probieren. Jetzt, wenn etwas nicht gegangen ist, mussten wir das ganz schnell müssen ändern. Und die Wiener Sängerknaben, die waren so herzig. Ich sehe die noch, die sind reingekommen in den grossen Saal. Das hat zwitschert. Das hat nicht geredet. Das hat zwitschert. Und die sind so... Ja, die haben schon die ganze Zeit geschwätzt, aber einfach, es hat zwitschert, das war Musik. Und so nett, so herzig, wirklich gut erzogene Buben sind das gewesen. Das hat mir gefallen. Das hat mir eigentlich am besten gefallen in Wien. Und nachher, als ich nicht mehr bei der Theaterschneiderei war, hat mich ein Geschäft in Florenz, eines der grössten Stoffgeschäfte, hat mich angefragt, ob ich für eine Pariserin nähen würde. Sie sind gerade in Florenz. Und nachher war das eine Araberin. Das war am Freitag, am Nachmittag. Dann hat sie mich gefragt, ob ich bis am Sonntagmorgen ihre zwei Jacken könnte in Probe machen. Und ich sagte, ja, das mache ich. Am Sonntagmorgen bin ich in das grosse Hotel gegangen, wo sie war. Und nachher ist sie reingekommen und hat davon probieren. Und nachher kommt der Mann rein, ein Araber, so in diesen weissen Hemden da. Und das war ihr Mann, 20 Jahre jünger. Und sie war so begeistert von dem, was ich schon gemacht habe. Sie hat gesagt, oh, wenn sie jetzt noch mehr Stoffe kaufen, ob ich zu ihr nach Paris komme. Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und nachher hat sie mir das Billett gezahlt. Und ich bin zu ihr nach Paris und bin 10 Tage dort gearbeitet, bei ihr daheim. Auf einer Seite war Tour Eiffel und auf der anderen Arc de Triomphe. Eine wunderbare Wohnung. Und ich habe auf einem Glastisch gearbeitet und unter mir war etwa so ein 5 cm hoher Teppich. Schön flauschig, ich hatte einfach irgendeine Angst, die Nadel ablegen zu stecken. Aber es ist mir nicht passiert. Und dann hatte sie so ein nettes Hausmädchen, das musste mir Kaffee bringen. Mich fragen, ob ich Früchte will, ob ich das will, ob ich dieses will. Also ich bin verwöhnt worden. Aber ich habe gearbeitet. Zum Glück habe ich gesehen, ich fange morgen um 8 Uhr an. Von morgen um 8 Uhr bis nachts um 2 Uhr. Nachts um 2 Uhr sind wir manchmal noch vor dem Spiegel gestanden und haben probiert. Aber nach 10 Tagen, Als meine Kleider fertig waren, ich habe dann, glaube ich, 6 Kleider gemacht. Ich habe geschuftet wie nur etwas. Und ich sagte, also einmal wäre ich schon gerne rausgegangen. Die Hunde tut man noch mal raus an einem Tag. Dann hat sie gesagt, ja, ich habe recht. Dann hat sie die Limousine genommen mit ihrem Chauffeur. Und dann sind wir durch Montmartre gefahren. Ich weiß nicht, wie er das fertig gebracht hat. Da darf man gar nicht durch mit dem Auto. Aber die sind durchgefahren. Dann hat sie gesagt, wenn ich etwas sehe, was mir gefallen hat, dann soll ich das sagen. Und mir hat das Bild gefallen. Und dann habe ich das bekommen. Ich bin ausgestiegen, das Auto hat mir es gegeben. Und nachher, als ich wieder losgefahren bin, hat sie mir 1 Kleid mehr gezahlt, als das ich gemacht habe. Die war so glücklich. Das war wirklich eine schöne Erfahrung.
Und dann sind Sie wieder heimgegangen und haben Ihren Mann gepflegt?
Mein Mann gepflegt, ja.
Ist das für Sie wie eine Auszeit gewesen?
Ja, sagen wir eine Auszeit. Also dann sind wir ja noch in der Stadt gewohnt. Und dann habe ich einfach das Essen weggemacht. Ich sage immer noch, zum Glück gibt es den Mikroonde. Das hätte er können, das Wärme im Mikroonde. Da bin ich einfach am Morgen so um 10 Uhr, als ich aufgenommen habe und gewaschen und alles zusammen, bin ich nachher aufs Land gefahren und dort habe ich dann für meine privaten Kunden genäht. Und am Abend bin ich wieder zurückgekommen. Dass ich nicht den ganzen Tag um mich so herum sein hat das nicht ausgehalten. Das war meine freie Zeit, die ich mir nachher endlich geleistet habe.
2001 ist der Mann von Elisabeth Keusen nach 39 Jahren Ehe gestorben. Für die 65-jährige Witwe der Zeitpunkt, um definitiv aufs Land zu ziehen.
Vorher war ich ja bei der Stadt, wo die Landwohnung war zu klein war, mit dem Rollstuhl und allem zusammen. Aber jetzt ist es einfach schön.
Und jetzt tun Sie mit Ihrer Tochter zusammen Kleider entwerfen?
Also, meine Tochter, wo meine Kinder klein waren, habe ich immer gesagt, ich kann euch nicht helfen in der Schule. Nicht erstens ist es ein anderes Land, zweitens wird anders unterrichtet. Das ist ja bei jeder Generation, muss man gerade denken, dass es nicht gleich ist, wie es selber war. Ihr habt einen eigenen Kopf und ihr müsst für euch studieren, nicht für mich. Und das haben sie gemacht, beide zusammen. Also die Tochter hat Kunstgeschichte studiert. 1992 ist sie kurz vor der Doktor Examen gsi also. Und dann haben sie sie gefragt, ob sie wusste, dass ich nähe, ob sie und ich zusammen könnte eine Ausstellung machen für Piero della Francesca. Und das war eine ganz grosse Ausstellung in Arezzo. Dann hat einfach meine Tochter gesagt, ja, wir können es versuchen. Und hat gesagt, wir machen es. Und dann konnte ich ihr helfen mit zeigen, wie man was macht, dass es so aussieht. Und sie hat mir gesehen, wie es dann zumal ausgesehen hat, innen in den Kleidern und was für Farben und so. Es war schon eine wunderschöne Ausstellung. Nachdem hat sie einfach weiter Aufträge vom Museum, entweder ein Kleid restaurieren oder andere Sachen machen. Und dann hat meine Tochter gesagt, wir könnten eigentlich Kleider machen und dann eine Ausstellung machen. Also unterdessen hat sie mehr als 30 Kleider.
Die Elisabeth Keusen hat sich einen Namen gemacht mit ihrer Schneiderkunst. Wer heute in der Florentiner Palazzi eine Führung macht und wunderschöne, reich bestickt und verzierte Brokatkleider aus früheren Zeiten sieht, der hat vielleicht das Werk von der begabten Schneiderin vor sich. Der Tod von ihrem Mann hat der Elisabeth Keusen ihr Leben nochmal völlig verändert.
Wirklich eine Erleichterung war das. Also, als ich jung war, in dem ganzen Zeug, habe ich immer gesagt, wenn ich jetzt sterben sollte, dann schreibt auf meinen Grabstein, endlich allein. Und nachher habe ich halt weitergelebt und jetzt bin ich endlich allein. Also, ich bin ja nie allein, ich habe immer Leute um mich. Aber es ist so wunderschön, den Tag zu gestalten, wie man will. Und nachher, eben nachdem ich angefangen habe, mit meiner Tochter zusammen zu arbeiten, ist es einfach wunderschön geworden. Es ist einfach schön. Ich muss zu keiner Wahrsagerin mehr gehen. Ich bin einfach zufrieden. Ich weiß gar nicht, was ich fragen sollte.
Haben Sie einmal gedacht, dass vielleicht eine neue Liebe könnte kommen?
Nein, ich habe genug gehabt. Danke.
Die 74-jährige Elisabeth Keusen im «Menschen und Horizonte» von der Cornelia Büttler. Sie können die Sendung auch im Internet hören oder als Podcast vom Internet herunterladen, drs1.ch. Und Sie können eine CD davon bestellen, eine Woche lang, im Laufe der nächsten Woche, Montag bis Freitag, von morgen um 8 Uhr bis zu oben um 6 Uhr. Das ist Telefonnummer 0848 840 0800 0848 840 800. Eine CD kostet 31,90 Franken und die Lieferfrist ist etwa 14 Tage.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.